SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Petra Thiele.
Hello!
Halt!
Wir sind wie viele Jahre alt? 100 Jahre oder so?
105 oder so mittlerweile.
Und wir sind einfach stolz, weil, Hagenau, wir sind einfach die Geilsten.
Am Bodensee wird scheinbar besonders wild gefeiert. In Mainz findet einer der größten Rosenmontagszüge statt. Das närrische Geschäft im Südwesten boomt. Was kostet die Fastnacht? Unser Thema heute.
300-400 Euro würde ich sogar sagen mit Kostümen, ja. Weil man kauft sich doch jedes Jahr was Neues.
300 Euro Getränke vor allem und ein bisschen was zu essen, ein paar kleine Accessoires, schätze ich mal roundabout, ja.
Die Getränke fallen bei mir nicht ganz so ins Gewicht. Ich würde mir einbilden zu sagen, wir sind noch nicht im dreistelligen Bereich, also unter 100 Euro, aber insgesamt ist es schon ganz schön viel.
Im Schwarzwald geben Feierfreudige bis zu 1.500 Euro in der Session aus. Wofür, erklärt unser Reporter gleich. Außerdem sprechen wir über ein neues Problem, das Karnevalsvereine in Rheinland-Pfalz in ihrer Existenz bedrohen könnte. Zunächst klären wir aber, warum ein Bauunternehmer in Neuwied doch noch eine späte Karriere als Karnevalsprinz hingelegt hat. SWR-Reporter Wolfgang Brauer durfte in die Privatgemächer von Frank dem II. Und Moni der I.
So, wir gehen mal gerade raus.
Weil hast du deinen Zepter?
Hat der Sascha mitgenommen.
Großes Durcheinander im Wohnzimmer von Frank und Monika Sterz. Fast der gesamte Hofstaat des Prinzenpaares steht oder sitzt in der guten Stube. Einige haben ihre bunten Kostüme schon an, andere werden geschminkt. Gleich geht es zum Prinzenempfang der Handwerkskammer in Koblenz. Mitten im Wohnzimmer steht ein riesiger Turm aus Kartons und Plastiktaschen. Drin Bonbons, Tüten mit Kartoffelchips oder Popcorn. Das Wurfmaterial für den Rosenmontagszug, erklärt Prinz Frank II.
Unser Wohnzimmer sieht im Moment sehr, sehr chaotisch aus. Also wir haben etwa 400 Kilo Wurfmaterial hier in einer Ecke unseres Wohnzimmers da eingelagert, weil wir Angst hatten, das in unserer Wagenbauhalle schon zu lagern, bevor uns die Mäuse da bis zum Rosenmontag rangehen.
Das Wurfmaterial ist eine Spende eines großen Energieversorgers in Neuwied, der Heimatstadt des Prinzenpaares. Vor ein paar Tagen wurden die Totalitäten in Kamellen aufgewogen.
Sind etwa 600 bis 800 Menschen dort an dem Abend eingeladen. Gott sei Dank habe ich recht viel auf die Waage gebracht, war die Unterstützung des Energieversorgers halt entsprechend groß.
Solche Veranstaltungen der Sponsoren sind besonders wichtig für das Prinzenpaar aus dem Neuwieder Stadtteil Oberbiber. Schließlich braucht es viel Geld für seine Regentschaft.
Ich denke mal, dass diese ganze Session für uns alle etwa einen Kostenfaktor hat von etwa 30.000 bis 40.000 Euro. Unseren kompletten Hofstaat. Mhm. Wobei wir dieses Geld nicht komplett selbst aufbringen müssen, sondern dadurch, dass wir sehr gute Unterstützung der Sponsoren haben. Das sind unter anderem die großen Banken hier in Neuwied. Dann haben wir kleinere Sponsoren, die uns auch viel, viel Geld dazu haben kommen lassen. Wir haben auf Flohmärkten Erbsensuppen verkauft in Neuwied. Und so haben wir natürlich möglichst versucht, viel Geld im Prinzip zu erwirtschaften, um diese finanzielle Belastung für uns alle irgendwo tragbar zu lassen, ne?
Noch etwa 3.000 Euro bleiben jeweils für das Prinzenpaar und andere Paare aus dem Hofstaat übrig, die sie selbst tragen müssen. Zum Beispiel für die kunstvoll genähten Kostüme. 3.000 Euro Eigenanteil ist wenig im Vergleich zu den großen Karnevalshochburgen wie Köln, wo Prinz, Jungfrau und Bauer selbst oft einen fünf- oder gar sechsstelligen Betrag aufwenden müssen, um dieses Karnevals-Ehrenamt bekleiden zu können, weiß Frank Sterz.
Für uns ist der Karneval eher eine Sache, die Spaß machen muss, wo man mit Herz dabei sein muss und wo man einfach auch mal gucken muss, was muss man an Ausgaben haben. Unser Prinzenorden, das war ein Kostenpunkt von etwa 6.000 Euro, die wir nur an Orden bezahlt haben. Die müssen natürlich irgendwo erwirtschaftet werden.
Aber dieses Geld könnte auch eine Investition für den selbstständigen Bauunternehmer mit 3 Mitarbeitern sein, indem ihm seine Popularität als Karnevalsprinz in Zukunft mehr Kunden bringt. Aber das muss nicht so sein.
Man knüpft sicherlich viele Kontakte in der Zeit, aber ich habe auch schon das Gegenteil erlebt in dieser Zeit. Ein kleiner privater Kunde, der mir gesagt hat, ach, ich wollte dich diesmal nicht fragen. Ich weiß ja, du hast im Moment keine Zeit dafür. Ich hätte sicherlich den Auftrag gerne übernommen, aber es hat auch nicht jeder Verständnis für Karneval. Auch hier bei uns im Rheinland nicht.
Während des Interviews kommt die Friseurin, die den Prinz noch schminken muss. Zeit, um mit Prinzessin Moni der I. zu sprechen. Sie ist bei einem Reiseunternehmen angestellt und hat ihren Urlaub aus dem vergangenen Jahr angespart, um ihn jetzt zu nutzen.
Seitdem unser jüngster Sohn im Karneval mit dabei war, habe ich immer schon mal gesagt, ach, ich wollte ja schon mal gern Prinzessin sein. Und er hat immer gesagt, ja, kannst du machen, aber ohne mich. Und irgendwann habe ich dann auch nichts mehr gesagt und war dann schon sehr überrascht, als er dann gesagt hat, er macht einen Prinz.
Vielleicht auch, um seiner Frau eine Freude zu machen? Rund 120 Auftritte wird das Neuwieder Prinzenpaar bis Aschermittwoch absolviert haben. Vom großen Büttenabend über Besuch aller Altersheime in der Stadt bis zu Einladungen von Privatpersonen.
Ich will noch mal ausrufen auf unseren Prinz Frank II., der lustige Maurer von Auer und seine Prinzessin Moni vom Hexenberg ins Nahtal.
Heute ist das Paar samt Hofstaat zum Prinzenempfang der Handwerkskammer in Koblenz eingeladen. Für Prinz Frank II., der auch im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer sitzt, ein Heimspiel.
Ein Freifachbonnendes. Mal mit! Mal mit! Mal mit!
Es ist einfach eine total schöne Zeit. Du lernst unheimlich viele ganz sympathische Menschen kennen, die du ohne dieses Hobby überhaupt nie kennengelernt hättest. Wie hat mein Sohn gesagt, Mama, du siehst immer so glücklich aus, wenn du auf der Bühne stehst. Ja, vielleicht ist es das.
Aber auch diese Zeit, für sie mit einer der schönsten in ihrem Leben, ist bald zu Ende.
Am Aschermittwoch ist erstmal alles rum. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass wir seit über 2 Jahren mehr oder weniger unsere Freizeit damit verbringen, Karneval zu planen, zu organisieren, fällt das natürlich nach Aschermittwoch erstmal komplett weg.
Wahrscheinlich ein großes, tiefes Loch.
Das Gefühl, in ein großes Loch zu fallen, das haben derzeit einige Karnevalsvereine in Rheinland-Pfalz. Schuld daran sind die neu eingeführten Winterferien. In der Woche vor dem Rosenmontag hatten die Schüler jetzt in dem Bundesland frei und viele Familien nutzten die Tage für einen Kurzurlaub. Für Hans Meyer, Präsident der Rheinischen Karnevalskooperationen, ist dies ein Tiefschlag. Sein Verband vertritt 1400 Vereine. Herr Meyer, welche Auswirkungen haben die neu eingeführten Winterferien?
Viele sagen ja, Karnevalisten fahren nicht in den Urlaub. Das ist richtig. Aber der Karneval lebt nicht nur von Karnevalisten, der Karneval lebt auch von Helfern. Menschen, die einfach sagen, wir unterstützen die Karnevalsvereine als Ratengel, wir begleiten die Züge, wir helfen in der Gastronomie, wir helfen beim Eintritt und so weiter und so fort. Und das haben wir herausgestellt. Viele Vereine haben mich angerufen, viele Vereine haben ihre Sorgen geklagt und haben gesagt, wir können eine Kappensitzung nicht mehr durchführen, wir können eine Möhnenveranstaltung nicht mehr durchführen und unser Rosenmontagszug ist plötzlich in Gefahr. All das haben wir vorher nicht gekannt. Die Vereine haben darauf vertraut und eine große Zahl von Menschen, die zur Verfügung stehen, die steht einfach nicht mehr zur Verfügung. Und das ist die große Sorge, die uns dieses Jahr begleitet.
Kann man sagen, dass es großen Vereinen prinzipiell besser finanziell aufgestellt sind als kleine?
Das muss man von verschiedenen Seiten sehen. Es gibt große Vereine, denen geht es schlecht und es gibt kleine Vereine, denen geht es gut. Das hat verschiedene Gründe. Kleine Vereine zum Beispiel, wie ich es im ländlichen Bereich kenne, da wird Karneval, ich will mal so sagen, noch aus eigener Hausschlachtung gemacht. Da wird das selbst produziert. Dann brauche ich keine Stars einzukaufen. In der Regel ist es bei den kleinen Vereinen so, da bleibt es im Verein. Ja? Da geben die Abgaben zwar auch die Geisel für die Vereine sind, ob das steuerrechtliche Seite ist, ob es die GEMA ist. Und all diese Dinge, was jetzt von der öffentlichen Hand insbesondere ins Vereinsleben hineingetragen wird. Also das kann man nicht so ohne weiteres sagen. Große Vereine geht es gut, kleinen Vereinen geht es schlecht.
Was ist denn überhaupt die finanzielle Hauptbelastung bei Vereinen?
Die GEMA-Abgaben sind natürlich sehr hoch. Ich wünsche mir ein einheitliches Steuerrecht, dass wir sagen, wir unterscheiden nicht zwischen der Steuer 7% oder 19%. 7%, wenn es eine Brauchtumsveranstaltung ist, 19%, wenn es keine Brauchtumsveranstaltung ist. Aber wo will ich das festmachen? Wo will ich sagen, schunkel ich jetzt rechts? So viel Prozent schunkel ich jetzt links und so viel Prozent. Nein, wir müssen einheitlich Steuerrecht bekommen und wir müssen die Ausgabenlast, die Vereine haben, die müssen wir an verschiedenen Stellen, müssen wir sie minimieren.
Was wünschen Sie sich da von der Politik im Bund oder auch in den Gemeinden?
Ich wünsche mir aus dem Bund ein vereinfachtes Steuerrecht, ein bevorzugtes Steuerrecht für unser Brauchtum. Ich wünsche mir im Bereich des Landes, wenn wir gerade mal unser Land, unser schönes Land Rheinland-Pfalz ansprechen, was ja auch ja ein Hochburg des Karnevals ist, wo Brauchtum gepflegt wird, da wünsche ich mir ganz einfach, dass solche Unsinnigkeiten wie die Winterferienverordnung radikal ohne Kompromisse vom Tisch kommen. Wir müssen das Brauchtum mehr fördern. Es gibt ja in anderen Sparten Brauchtumsterben. Das sieht man ja. Wie viele Dörfer können sich überhaupt noch Fußball leisten? Wie viele Dörfer können sich überhaupt noch einen eigenen Karneval leisten? Das heißt, die Menschen gehen zusammen und das ist etwas, was ich sage, ob das jetzt bei großen Gesellschaften ist oder bei kleinen Vereinen ist. Geht zusammen. Erkennt es vor sich. Nehmt euer Sponsoren mit. Sprecht und gebt euch ein eigenes Bild. Gebt euch ein Profil und dann habt ihr auch die Möglichkeit, dass in Zukunft Brauchtum, unser schönes Brauchtum Karneval erhalten bleibt.
Ein Appell von Hans Meyer, Präsident der Rheinischen Karnevalskooperationen. Die Finanzkraft der schwäbisch-alemannischen Fasnacht ist traditionell sehr hoch. Das Brauchtum hat eine lange Geschichte. Aber auch hier ist inzwischen nicht immer alles ausverkauft, musste SWR-Reporter Hardy Feist im Schwarzwald feststellen.
Die Gemeindehalle im beschaulichen Lauterbach im Schwarzwald ist ziemlich voll. Die örtliche Narrenzunft hat traditionell zum Zunftball geladen. Gerade mal 10 der über 300 Plätze bleiben unbesetzt. 7 Euro kostet eine Eintrittskarte an der Abendkasse. Im Vorverkauf gab's das Ticket um 1 Euro schlanker. Aber die Zeiten, in denen die Halle schon Wochen vor dem Ball praktisch ausverkauft war, sind lange vorbei. Egal, Hauptsache die Bude ist wieder voll. Die dreiköpfige Tanzband gibt alles. Ja. 1.000 Euro wird die Band für ihren Einsatz bekommen. Noch in der Nacht wird gezahlt, in bar. Das sei üblich im Fastnachtsgeschäft, heißt es. Gute 6.000 Euro wird die Narrenzunft an diesem Abend insgesamt umsetzen. Viel hängen bleibt da nach Abzug aller Kosten nicht. Denn viele nähren sich an der Fasnet-Brust. Versicherungen, Bäcker, Metzger, Getränkelieferant, Bastelladen, Baumarkt, das Finanzamt. Sie alle haben was vom Zunftball. Am wenigsten die Zunft selbst. Aber das sei schon okay, so der Zunftmeister. In erster Linie gehe es darum, gutes Brauchtum zu erhalten. Und es gibt noch eine Einnahmequelle für die Zunft, die Hexennacht. Da ist das Publikum deutlich jünger und durstiger. Das macht sich in der Kasse natürlich bemerkbar. Zusammengezählt wird eh unterm Strich. Die Säckelmeisterin, so heißt die Kassiererin im fastnachtlichen Jargon, Karin Buchholz.
Wir können sagen, dass in etwa so 20.000 Euro Umsatz über die Fasnet allein für die Zunft rausspringt. Und da sind ja dann die ganzen Wirtschafter und die ganzen Sachen, wo noch sonstige Sachen verkaufen, nicht dabei.
Heißt, was Narren und Besucher sonst so an Geld unters Volk bringen. Thomas zum Beispiel ist mit Leib und Seele Hästräger, wie der aktive Vereinsnarr im Schwäbisch-Alemannischen genannt wird. Er hat eine Hex als Kleidle. Die ist in der Anschaffung verhältnismäßig günstig, maximal 1.000 Euro. Zum Vergleich, ein Rottweiler Biss schlägt mit durchschnittlich rund 6.000 Euro ganz anders zu Buche. Es ist ein bisschen wie mit Autos. Die Marke und die Ausstattung machen's. Allerdings handelt es sich bei Narrenkleidern im Allgemeinen um einmalige Anschaffungen und sie werden von Generation zu Generation weitervererbt. Alle Narren gemein sind die laufenden Kosten.
Also heutzutage ist schon so, dass man immer auch mal noch in der Bar landet, auch noch irgendwo was isst. Also wenn man eine gute Fasnachtsarbeit hat, ist man bestimmt 100 Euro los.
Bei einem guten Fasnachtsabend bleibt es dabei in der Regel nicht. Nimmt man die Veranstaltungen vor der eigentlichen Hauptfasnet vom schmutzigen Dunstig bis Aschermittwoch mit in die Berechnung ein, so kommt da schnell ein Budget in der Größenordnung eines üppigen Sommerurlaubs zusammen. 1.500 Euro seien weg wie nix, sagt Thomas. Fasnacht ist richtig Geld, sagt auch Roland Wehrle. Der ist Präsident der Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte und damit sozusagen Chef über 70.000 Hästräger.
Das ist ein gigantischer Wirtschaftsfaktor. Wir haben natürlich keine ganz klaren, konkreten Zahlen. Im Jahre 1997-98 hat der Thorsten Wiedmann eine Untersuchung gemacht in Villingen. Und da hat er ausgerechnet, dass damals 31 Euro der Tagesgast ausgibt. Ja, wenn Sie das jetzt mal 40.000 nehmen, dann ist das über 1 Million Euro. Und daran ist schon erkennbar, dass die Fasnacht wirklich ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Denn man muss es sehen, alleine die Getränkeindustrie, die Metzger, die Bäcker, all diejenigen, die Bekleidungsindustrie, all das gehört ja dazu. Oder wenn ich jetzt denke, in Offenburg mit etwa 8.000 Besucher, da lasse ich 200 Busse grob fahren. Dann die Übernachtungen. Ich glaube, Offenburg hat 1.500 Übernachtungen gehabt. Also all das sind ja Wirtschaftsfaktoren.
Dass wir im Jahre 1997 noch mit der Mark bezahlt haben, ist dabei unerheblich. Inflations- und Durst bereinigt, kommen die 100 Euro pro Narr und Tag heute wohl ganz gut hin. Genaue Zahlen gibt es ohnehin nicht. Bestenfalls Schätzungen. Der Bund Deutscher Karneval rechnet in einer dieser Schätzungen mit allem Drum und Dran mit einer Summe von rund 2 Milliarden Euro, die Narren so umsetzen. Dem Narr ist's ohnehin egal. der spricht nicht über Geld. Er gibt es aus.
Durchschnittlich 243 Euro gibt derzeit jeder Jack in den deutschen Karnevalshochburgen für Kostüme, Veranstaltungen und Fahrtkosten aus. Die Koblenzer liegen dabei mit 263 Euro auf Platz 2, direkt hinter den Kölnern. Für Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, ist die Fastnacht aus mehreren Gründen ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig.
Wenn man bundesweit schaut, haben wir einmal diese 2 Milliarden Euro Umsatz, 3.000 Unternehmen und es sind dann sogar 40.000 Mitarbeiter, die ganzjährig beschäftigt sind. Wenn man das mal einordnet, beispielsweise mit den Beschäftigten, die dadurch entstanden sind, dass wir die erneuerbaren Energien machen, dann wenden wir dafür rund 20 Milliarden im Jahr auf und das sind auch nicht mehr beschäftigt. Insofern ist der Karneval hochwirksam, hochbedeutsam ökonomisch, 40.000 Mitarbeiter ganzjährig, das muss man erstmal hinkriegen.
Wie hat sich denn der Umsatz entwickelt? Es gibt ja längere und kürzere Karnevalssessionen, da ist es wahrscheinlich sehr schwer zu vergleichen.
Ja, in der Tat. Die kalendarische Situation des Karnevals ist eine große ökonomische Herausforderung. Wir kennen das ja aus der Saison- und Kalenderbereinigung. Wenn die Feiertage mal auf den Sonntag fallen, haben sie einfach mehr Produktion und deswegen müssen wir das bereinigen, um den Vorjahresvergleich möglich zu machen. Nun, beim Karneval ist das so, er beginnt zwar immer am 11., im 11. um 11.11 Uhr, aber er ändert halt unterschiedlich und das hängt von der Lage des Ostersonntags ab. Aschermittwoch ist immer 46 Tage vor Ostermontag, das heißt also frühestens am 4. Februar oder spätestens am 10. März. Eine Session kann also mal 87 Tage, mal 103, mal 118 Tage lang sein. Das muss man bereinigen und wenn man das tut, kommt man dann zu entsprechend unterschiedlichen Effekten einer sozusagen geschunkelten Umsatzentwicklung, die das bereinigt, was die Länge ausmacht. Und dann sieht man, dass 2010 auch nicht nur ein Krisenjahr war, sondern auch mit minus 7% auch so bereinigt ein schwaches Karnevalsjahr.
Es werden viele Kostüme und Karnevalsaccessoires ja in Fernost produziert. Beim Kostümhändler Deiters, der ja 23 Filialen in ganz Deutschland hat, sind es 80%. Gleichzeitig basteln viele aber auch aus alten Klamotten oder Stoffen selbst neue Kostüme. Karneval ist scheinbar so eine Mischung aus Secondhand und Billigtextilien. Kann man da doch noch mehr Nachhaltigkeit pushen?
Naja, Nachhaltigkeit steckt natürlich in dem Wiederverwenden alter Kostüme, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist es ja wichtig, dass wir ein bisschen den Leistungsbilanzüberschuss eindämmen, indem wir Produkte aus anderen Ländern importieren. Und das gilt dann auch für Kostüme. Und meine These dazu ist, das ist alles Kompensation, Ausgleich der digitalen Welt. Nicht? In der digitalen Welt ist alles transparent. Sie können sich quasi nicht verstecken. Und insofern ist der Karneval der Versuch, sich im Kostüm zu verstecken, der eigenen Biografie untreu zu werden und sich hinter Masken zu verbergen, um alles möglich zu machen, was dann trotzdem niemand mitkriegt. Es ist quasi auch die Flucht vor der digitalen Transparenz.
Es gibt Karnevalsverbände, die fordern mehr Unterstützung von der Politik fürs Brauchtum. Müsste es da steuerliche Erleichterungen geben, beispielsweise bei der Umsatzsteuer?
Ach, das ist immer eine heikle Diskussion. Der Staat ist ja schon stark involviert in diese Feste, indem er die Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleistet, indem er die Organisation unterstützt, indem man mal guckt, dass alles auch wirklich funktioniert. Und ich finde, der Mehrwert eines solchen Festes liegt ja auch darin, dass viel bürgerschaftliches Engagement zum Tragen kommt. Das wird schon an sich ja im gewissen Maße steuerlich gefördert. Ich glaube, eine allgemeine Umsatzsteuerprivilegierung für Karnevals- oder Oktoberfestgänger wäre nicht gut begründbar. Sorgen wir insgesamt dafür, dass die Steuerlast nicht überhand nimmt, dann haben die Bürger auch genug Geld und geben wir ihnen die Ermunterung, sich zu engagieren, damit sowas möglich wird. Das scheint mir viel wichtiger zu sein.
Müsste es da zum Beispiel mehr Unterstützung für das Ehrenamt geben, beispielsweise in sogenannten Rentenpunkten, oder geht das zu weit?
Nein, das Ehrenamt ist ja etwas, was in Deutschland expandiert. Wenn man sich die Engagementquote anschaut, die im Freiwilligen-Survey seit den 90er Jahren erhoben wird, dann lag die mal unter 30% und sie ist jetzt weit über 40%. Das heißt, 40% aller Bürgerinnen und Bürger engagieren sich jenseits ihres Berufes, jenseits ihrer sonstigen Verantwortung für das Miteinander im öffentlichen Raum, für Themen, die wichtig sind, ob das in der Pflege, ob es im Bereich der Flüchtlingsunterstützung, ob es im Bereich der Bildung, ob es im Bereich einfach nur der Gestaltung des öffentlichen Raums ist. Das wird viel zu wenig gewürdigt, öffentlich, aber steuerlich ist das nicht das Thema und es bedarf auch keine Rentenpunkte. Wichtig ist, dass die Menschen gut gebildet sind, dass sie Erwerbstätigkeitschancen haben, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass sie sich auch bürgerschaftlich engagieren.
Sie haben sich mal mit der Geburtenrate nach Altweiber und Rosenmontag beschäftigt. Was hat das denn ergeben?
Ja, wir kamen auf die Idee aus Studien für Großbritannien. Da kann man nachweisen, dass 9 Monate nach der Weihnachtswoche, der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, die Geburtenrate deutlich ansteigt. Offensichtlich wissen die Briten das ganze Jahr über nicht so, was sie tun. Dann tun sie es dann. Und dann haben wir gedacht, es könnte ja irgendwie sein, dass der Karneval auch, weil man denkt, da treffen viele Menschen erstmals zusammen, dann in der Geburtenrate etwas bewirken, haben wir festgestellt, nee, nicht 9 Monate nach Karneval, sondern 10 Monate nach Karneval steigt die Geburtenrate an. Und unsere Deutung war dann, naja, man ist ja doch hier ziemlich dann eingebunden, ziemlich angestrengt und man muss sich erstmal erholen. Und wenn diese Erholungsphase dann zu Ende geht, geht es dann wieder auch produktiv weiter und die Geburtenrate steigt dann.
Erklärt Michael Hüther vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Er sitzt an seinem Schreibtisch in Köln und ist nur wenige Meter vom Zentrum des infernalen Frohsinns entfernt. Dort, wo Matrosen, Piraten, Frösche und Einhörner schunkeln. Doch vor dem Feiern stehen die Jecken fast überall im Land in Umkleidekabinen und an den Kassen. SWR-Reporter Sebastian Grauer stellte sich dazu.
Im Karnevalcenter in Wittlich wühlen sich die Kunden schon am frühen Morgen durch die Kostüme.
Ja, im Moment ist bei mir Clown angesagt.
Ich suche kleine Accessoires, um mir dann selbst ein Kostüm zusammenzustellen.
Ich wollte gern Froschkönig machen, mit grüner Schminke, Krönchen, alles schön grün.
Ich denke mal, dass ich als Pirat.
Steampunk ist dieses Jahr das erste Mal, wo ich mich dafür entscheide. Ich finde die Kleider ein bisschen edel, gefällt mir einfach gut und ich finde, das passt auch zu meinem Typ irgendwie.
Steampunk-Kostüme erinnern an die Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Seit ein paar Jahren werden die Kostüme immer beliebter. Im Karnevalcenter in Wittlich gibt es eine ganze Abteilung mit den bronzefarbenen Kleidern und Anzügen. Andere Gänge des Kostümladens hängen voll mit Tierfellen, Indianer-Outfits, Petticoats. In den Regalen liegen Perücken, Glitzerzeugs und zahlreiche Fasnachtsaccessoires. Unter den Kunden ist auch Anne Bauer, die gerade aus der Umkleidekabine kommt. Anne Bauer hat sich für ein Kleid mit blau-weißen Querstreifen entschieden. Mit ihrem Mann zusammen will sie sich in diesem Jahr als Matrose verkleiden. Das Kostüm soll aber nicht zu viel kosten.
Da ich auch selbst nähe, bin ich gar nicht bereit, so viel auszugeben. Jetzt habe ich mir aber was ausgesucht, kostet fast 30 Euro und mehr möchte ich auch gar nicht ausgeben. Wir haben nur eine Veranstaltung und das reicht mir dann. 30 Euro. Da habe ich andere Prioritäten.
Ihr Mann sieht das ähnlich.
Es ist ja so eine Frage Kosten-Nutzen, ne? Aber ich sage auch unverblümt, ich will auch nicht ein Karnevalsstück anziehen, was mir also überhaupt nicht gefällt und überhaupt nicht zu meinem Körper, zu meinem Body passt. Und wenn das dann, was mir eher passt, eben teurer ist, dann bin ich auch bereit, einen 10er oder einen 20er mehr auszugeben.
Einen Gang weiter schiebt Claudia Schmitz auf den Kleiderstangen Kleidungsstücke hin und her. Sie sucht nach einem Pilotenkostüm für ihren Mann.
Weil wir dieses Jahr bei uns im Karnevalszug Flugzeug haben. Wir Frauen gehen als Stewardessen und er wird dann der Pilot. 50 Euro, das wäre okay. Dann ist aber auch schon die Obergrenze erreicht. Ja, es soll nicht ganz so billig aussehen. Ja, ein bisschen Qualität sollte sein. Man sieht das schon und man merkt das auch im Tragekomfort und soll ein bisschen was hermachen.
20 bis 100 Euro, das sei ungefähr das, was die Kunden für ein Kostüm bereit sind auszugeben, sagt Caroline Mertes. Sie ist die Inhaberin des Karnevalcenters in Wittlich und verkauft schon seit 18 Jahren Kostüme.
Also die mittlere Altersklasse, so zwischen 40 und 60 Jahren, das sind eigentlich die kaufkräftigsten Kunden, die am meisten Geld dafür ausgeben. Die schauen, dass sie Zubehör dazu finden. Die jüngeren Leute, die geben natürlich nicht zwischen 50 und 100 Euro für ein Karnevalskostüm aus. Da kann man sagen, man liegt so ungefähr bei 20, 25 Euro.
Das Geschäft mit den Kostümen laufe gut. Jedes Jahr könne sie ein solides Wachstum verzeichnen, sagt Mertes. Der Grund dafür sei, dass es eben immer mehr Motto-Partys gebe, deren Thema jährlich wechsle. Ein Kostüm werde deswegen selten zweimal angezogen. Daneben kämen auch immer mehr Nischenprodukte auf den Markt, sagt Mertes.
Wir möchten nächstes Jahr noch eine neue Abteilung machen mit Kostümen für Übergrößen, für starke Frauen und starke Männer. Das wird also auch immer mehr gefragt.
Das alles sei gut fürs Geschäft. Auch gebe es jedes Jahr neue Trends und damit eben immer mehr Produkte.
Dieses Jahr waren wir zum Beispiel überrascht, dass Faultiere sehr gut gehen als Plüsch-Overall oder wie bei den Damen jetzt die Rehkostüme. Ja, es ist doch sehr tierisch dieses Jahr.
Das war Geldmarkt Meinung, das Wirtschaftsmagazin mit Petra Thiele.